Strahlende Athleten auf Siegerpodesten, packende Zielsprints mit Fotofinish, Fabelrekorde, Freudentränen, Medaillen. All das kennen wir aus den Medien, wenn Olympische Spiele oder andere große Sportveranstaltungen am Programm stehen. Immer wieder begegnen uns in solchen Zeiten aber auch Berichte über positive Dopingproben, Pressekonferenzen von zerknirschten Athleten, neue Dopingmethoden und aufgedeckte kriminelle Systeme. Der Sport hat ein Problem. Das ist jetzt nichts Neues, aber haben wir als Gesellschaft überhaupt das Recht, die Moralkeule zu schwingen? Oder bekommen wir durch den Leistungssport eigentlich nur einen Spiegel vorgehalten? Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weights and Coffee. Heute mit dem Thema Doping mitten unter uns. Zu diesem Thema habe ich mal wieder einen besonderen Gast eingeladen. Das ist der Dr. Fabian Altreuter. Der sitzt gerade in Köln und lacht mich aus dem Bildschirm an. Servus, Fabi.
Hallo, danke für die Einladung, Yoshi.
Ja, sehr gerne. Wir machen es heute ein bisschen anders. Und zwar werde ich dich ein bisschen vorstellen. Mal schauen, ob ich das hinkriege und alles Wissenswerte in die Vorstellung reinpacken kann. Der Fabi ist Gesundheitsökonom und Arzt und macht gerade seine Facharztausbildung zum Allgemeinmediziner und Sportmediziner. Und er war Gründungsmitglied im Graf-Kollektiv, war da längere Zeit Teilhaber und ist jetzt, soweit ich weiß, vor kurzem wieder in die Fitnessbranche eingestiegen. Bist jetzt wieder bei einem Gym in Köln beteiligt. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen näher bringen, worum es da so geht. Und ja, du sitzt jetzt gerade in Köln, hast da einen Kaffee bei dir am Tisch stehen natürlich. Und ja, wir nehmen das mal eben auf Distanz auf. Wir hoffen, die gewohnte Qualität liefern zu können. Und ja, hätte ich gesagt, starten wir mal. Habe ich was vergessen, Fabi? Irgendwas Wichtiges?
Nee, danke. Also das passt so. Ja, ich bin seit kurzem noch als Gesellschafter im Kader 1, das ist ein Fitnessstudio hier in Köln, mit eingestiegen. Und sonst hast du eigentlich alles soweit gut zusammengefasst.
Das freut mich zu hören. Vielleicht kurz, woher kennen wir uns eigentlich? Wir haben uns 2008, war das glaube ich, in Thailand kennengelernt. Wir waren beide unabhängig voneinander da unterwegs ein paar Wochen. Und haben da dann relativ viel Zeit miteinander verbracht, weil wir gleich gecheckt haben, dass wir da sehr ähnliche Interessen haben, sehr sportbegeistert sein. Und ja, über dieses Zusammentreffen hat sich dann sowohl eine Freundschaft als auch eine Businesspartnerschaft eigentlich entwickelt. Und ja, wir haben noch immer viel Kontakt und heute passt du super zu meinem Thema dazu, um uns da ein bisschen fachliche Expertise auch von der medizinischen Seite zu bieten. Wie ich im Intro schon so ein bisschen angeteasert habe, wollen wir uns dem Thema Doping heute auf ein bisschen andere oder aus einer ein bisschen anderen Blickrichtung annähern. In unserer Zeit, die ja geprägt ist von Leistungsoptimierung, also dem höher, schneller, weiter Ansatz in allen möglichen Bereichen, also beruflich und privat, ist es da nicht unfair und vielleicht auch etwas heuchlerisch, im Sport strengere Regeln anzulegen und ein höheres moralisches Ideal zu fordern? Das ist die Frage, die für mich so ein bisschen über dem ganzen Thema heute stehen soll. Grundsätzlich würde ich aber gern vorher schon noch im Leistungssport bleiben, oder im Sport direkt, und mal die Begriffsklärung machen. Das heißt, was ist eigentlich Doping und ja, was fällt da alles rein? Grundsätzlich gibt es von der WADA, von der World Anti-Doping Agency, eine Liste mit Verstößen, die eben unter das Anti-Doping-Gesetz fallen. Das sind 11 Punkte. Die will ich jetzt nicht alle runterlesen, aber es geht um Substanzen oder Methoden, die leistungssteigernd wirken oder übermäßig leistungssteigernd wirken. Ja, dann steht auf dieser Liste auch so Sachen drauf, wie das versuchte In-Verkehr-Bringen von verbotenen Substanzen, das Verschleiern oder die Weigerung von Dopingtests und so weiter. Also da stehen ganz ein Haufen Sachen drauf. Interessant für mich, wie ich die Listen gelesen habe, war eben da, dass auch immer die versuchte Anwendung und die versuchte Einflussnahme schon einen Verstoß darstellen und auch der Besitz einer verbotenen Substanz oder einer verbotenen Methode bereits zu einem Verstoß führen. Ja, wenn man sich die Listen so anschaut und die Beschreibung eben so genau liest, dann sieht man schon, dass der Sport sich oft eigentlich strengere Regeln auferlegt, als wir zum Beispiel im Strafrecht haben oder wir uns als Gesellschaft auferlegen. Das ist schon einer von den Punkten, die ich heute ein bisschen beleuchten will. Ja, grundsätzlich, wie kommt so eine Substanz auf die Dopinglisten? Da müssen drei Punkte erfüllt sein. Es muss einerseits unnatürlich leistungssteigernd sein, es muss gesundheitsschädlich sein und es muss einen Verstoß gegen den Geist des Fairplays darstellen. Und wenn zwei von diesen drei Punkten erfüllt sein, dann sagt die WADA, ja, das kommt jetzt auf die Dopingliste und ist für alle Sportler und Sportlerinnen verboten. Ja, soweit, so gut. Fabi, was sind so die gängigsten Substanzen, die da so im Verkehr sind?
Ja, ich glaube, am bekanntesten ist für Ausdauersportler das Erythropoetin, also besser bekannt als EPO. Das ist im Endeffekt etwas, was körpereigen in der Niere produziert wird, auch eigentlich bei Bedarf die ganze Zeit nachproduziert wird. Und das dient der Produktion von roten Blutkörperchen. Wenn ich das jetzt von außen künstlich hinzuführe, dann führt das dazu, dass ich übermäßig rote Blutkörperchen produziere, die ich für den Sauerstofftransport im Körper benötige. Und dadurch habe ich dann eine Leistungssteigerung demgegenüber, wenn ich das nicht injizieren würde. In die gleiche Richtung zielt eigentlich auch das Eigenblutdoping ab. Das ist im Endeffekt das gleiche Prinzip. Da wird Blut, sage ich mal, in wettkampffreien Zeiten abgenommen. Dann wird das eingelagert und zur späteren Verwendung quasi ja gelagert. Und wenn dann Wettkampfzeit ist, dann kann man das Blut wieder dem Körper zurückführen. Und dann habe ich in dem Moment auch wieder mehr rote Blutkörperchen als physiologisch. Das wäre für den Ausdauersport super interessant. Bei den Kraftsportlern sind es eigentlich die Anabolika. Das ist so ein Überbegriff von Stoffen, die ja vor allen Dingen zur Beschleunigung des Aufbaus von Muskelmasse und aber auch die Verbesserung der Regenerationsfähigkeit unterstützen. Die bewirken eine positive Stickstoffbilanz und stellen damit dann eine Stoffwechsellage her, die den Muskelaufbau fördert. Beispiele hierfür sind vor allen Dingen Testosteron, Stanozol, Nandrolon. In der Medizin wird das eigentlich nur angewendet bei muskelschwachen Patienten. Und vor allen Dingen bekannt ist es im Leistungssport, im Bodybuilding. Und was vielleicht einige nicht wissen, ist, das wird auch in der Viehzucht angewendet.
Ja, interessant. Ja, du hast jetzt schon erwähnt, eben zwei verschiedene Substanzen, einmal eher Richtung Ausdauersport, einmal Richtung Kraftsport relevant, die Stoffgruppen. Was du auch erwähnt hast, ist ja, dass eigentlich diese Substanzen aus der Medizin kommen. Das heißt, es gibt ja immer medizinische Indikationen, warum solche Mittel verabreicht werden können. Und im Sport wird das dann quasi ja missbräuchlich verwendet, um eben Leistung zu optimieren, bestimmte physiologische Prozesse zu optimieren, um dann eben bessere Platzierungen zu erreichen. Wenn wir jetzt vom Leistungssport mal einen Schritt weg machen, findet so ein Substanzmissbrauch aus deiner Erfahrung auch im Breitensport Einsatz?
Ja, auf jeden Fall. Also gerade Anabolika im Bodybuilding, also sage ich mal im Fitnessstudio, auch Leute, die nicht professionell auf die Bühne gehen oder das ja so verfolgen, dass sie Wettkämpfe bestreiten, nehmen immer wieder Anabolika ein. Bei EPO gibt es auch Hinweise darauf, dass das auch im Breitensport sehr ja, breit angewendet wird, leider.
Ja, da hat es eine Untersuchung gegeben, die ich bei der Recherche gefunden habe. Bei irgendeinem großen Triathlon in Deutschland war das, da hat man immer eine anonyme Umfrage gemacht und da haben 10% der Nicht-Profi-Athleten und Athletinnen eben angegeben, dass sie leistungssteigende Substanzen wie EPO eben verwenden, wo es eigentlich um nichts geht. Ja, und das ist relativ viel, man kann dann mit Dunkelziffern noch ein bisschen spekulieren, aber ja, 10% ist eh schon enorm. Ja, in dieser Situation muss man aber auch so ein bisschen sagen, da ist der Fairness-Gedanke halt, das, was einem da sauer aufstoßt ein bisschen. Im Leistungssport geht es halt doch um Preisgelder, um Sponsorverträge, um Förderungen und so weiter und so fort. Also da ist ja der finanzielle Anreiz viel größer. Im Breitensport, ja, ist es eine Ego-Geschichte oder wo glaubst du, kommt das her? Es geht ja um kein Geld, also das wäre ja wurscht.
Ja, ich glaube, ein großes Problem ist, dass die Risiken erstmal gar nicht so präsent sind und dass sich viele davon eine Leistungssteigerung versprechen, ohne, wie gesagt, die Probleme, die das mit sich bringt, mit dahin zuzuziehen. Und wenn wir da ein bisschen mehr Aufklärung hätten oder viel mehr Aufklärung hätten, wär besser, dann würde, glaube ich, der ein oder andere sich das sehr gut überlegen, ob ich mir jetzt für einen, sage ich mal, Wald- und Wiesentriathlon EPO spritze. Weil was man da natürlich beachten muss, ist, wenn ich übermäßig, also über den physiologischen Normwert hinaus rote Blutkörperchen produziere, dann wird das Blut deutlich dicker und das kann dazu führen, dass es nicht mehr so gut fließt oder sogar ins Stocken gerät. Und dadurch wird der Körper dann nicht besser mit Sauerstoff versorgt, sondern an gewissen Stellen vielleicht gar nicht mehr. Ich glaube, die Nebenwirkungen von Anabolika, so die Hauptnebenwirkungen, die sind schon bekannt, aber werden immer so ein bisschen runtergeredet, ne? Also, dass man sich damit quasi die körpereigene Testosteronbildung langfristig zerschießt und es dazu führen kann, dass ich, wenn ich mal eine Testosteronkur mache, um mein Muskelwachstum anzuregen bzw. zu unterstützen, dass es dazu führen kann, dass ich sehr lange danach weiter Testosteron nehmen muss, um überhaupt noch Testosteron im Körper zur Verfügung zu haben.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Was gibt es sonst noch für Nebenwirkungen, was wir da vielleicht gleich erwähnen können, jetzt aufs Anabolika bezogen vor allem?
Ja, das Erste, was so auffällt, sind meistens so Hautveränderungen, die sogenannte Steroidakne, das sind so Pickelchen auf dem Rücken häufig. Dann haben wir eine Absenkung vom HDL-Cholesterin und meistens steigt das schädliche LDL. Wir haben eine erhöhte Gefahr für Diabetes mellitus, Herzrhythmusstörungen, Bluthochdruck. Das Herz beginnt quasi auch mitzuwachsen, ist ja auch ein Muskel. Dadurch steigt dann das Risiko für Herzinfarkt, Schlaganfälle. Wir haben große Gefahren der Ausbildung von Hodenatrophie, also die Größe des Hodens nimmt ab. Dadurch dann Impotenz. Bei Frauen wäre es ein übermäßiger Wachstum der Klitoris. Ja, und dadurch, dass Wachstumsprozesse im Körper übermäßig angeregt werden, steigt auch das Krebsrisiko. Oder wenn wir einen Krebs schon im Körper haben, dass dieser deutlich schneller wächst. Und bei Anabolika sind Leber und Niere oft beschädigt.
Ja, das sind ja durchaus gravierende Nebenwirkungen, die man sich da über diesen Anabolika-Missbrauch züchten kann. Deswegen jetzt schon mal gewarnt an alle, die zuhören und vielleicht gerade mit dem Gedanken spielen, mit sowas sie zu beschäftigen. Lasst das bleiben, es zahlt sich nicht aus. Grundsätzlich hat jeder so das Recht, sich selbst zu schädigen. Ja, jeder darf rauchen, wenn er will, jeder darf Alkohol trinken, wenn er will. Aber ich sage jetzt mal, also aus meiner Sicht finde ich, dass dieser Medikamentenmissbrauch, der das im Endeffekt ist, schon den Nutzen eigentlich die Risiken nie übersteigen kann. Ja. Fabi, du bist Arzt, du hast einen Rezeptblock. Das ist immer so in den amerikanischen Serien, ist das immer der Rezeptblock, das goldene Ticket. Du bist da im Fitnessstudio unterwegs, du machst mit verschiedenen Breiten und auch Leistungssportler zum Tun. Gibt es da so Berührungspunkte, wo das Doping eine Rolle spielt, wo die wer anquatscht oder?
Ja, auf jeden Fall. Also vor allen Dingen in der Praxis, im geschlossenen Setting, im Arztzimmer, über eine Vertrauensbasis, die man miteinander aufbaut, kommt das Thema dann doch schon recht häufig auf. Ja. Und da ist dann die Frage, wie gehe ich damit um? Ne? Also die Berufsordnung für Ärzte, die verbietet mir eigentlich Substanzen zum Zweck der Leistungssteigerung, ja, wie du schon gesagt hast, auf den goldenen Rezeptblock zu schreiben. Jetzt habe ich da aber vielleicht eine Patientin oder eine Patientin sitzen, die mir sagt, ich nehme leistungssteigernde Mittel ohne meine Hilfe. Sie hat irgendwo diese Mittel bekommen und wird das auch weiter tun, ob ich ihr das verschreibe oder nicht. Dann gehe ich damit, wie du bereits schon erwähnt hast, ähnlich um, beachtend den Aspekt quasi das Recht auf Selbstschädigung. Das akzeptiere ich und muss dann quasi mein, ja, als Arzt will ich auch immer nicht schaden und ja auch unterstützend sein. Das heißt, ich kann so wie bei einem Raucher oder bei jemandem, der übermäßig viel Alkohol trinkt, der sich auch bewusst selbst schädigt, kann ich anbieten, dass wir diagnostische Verfahren anwenden, wie regelmäßiges Blutbild, EKG, Ultraschalluntersuchungen zum Beispiel, wie eben erwähnt, von Leber und Niere, um dann zu sehen, ob und wie sich da Veränderungen zeigen, um dann mit Zahlen, Daten, Fakten der Patientin oder dem Patienten anzuraten, das doch besser sein zu lassen. Und mir ist es lieber, dass ich weiß, woher jetzt zum Beispiel der Blutwert XY kommt, der gesteigerte, damit ich nicht ewig im Dunkeln tappe und in ganz viele andere Richtungen versuche, rauszufinden, wo das herkommt. Ne? Das ist ähnlich, wie gesagt, wie bei Rauchern oder auch Drogenmissbrauch oder so. Ne? Die haben oft Symptome, die total diffus sind und alles sein könnten, solange ich nicht weiß, dass die vor 3 Tagen auf einem Festival waren, da kaum geschlafen haben und Drogen eingenommen haben, muss ich da in alle Richtungen quasi versuchen zu diagnostizieren. Deswegen ist das Vertrauensverhältnis wichtig und an alle, die sowas eventuell machen oder in Erwägung ziehen, ist es gut, wenn euer behandelnder Arzt oder Ärztin darüber Bescheid wissen.
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Das heißt also, einerseits begegnet dir das in der Praxis eben so, dass Leute zu dir kommen und mitunter sagen, dass sie bestimmte Substanzen eben konsumieren, wo du dann halt auf einer bestimmten Art damit umgehen kannst, bringt dann schon ein bisschen so in eine Zwickmühle, ne? Das kann man vorstellen. Also einerseits natürlich musst du aufklären und sagen, hey, das ist nicht gut, was du jetzt machst, ne? Aber ich finde, der Vergleich mit Rauchen ist ganz gut. Aber es ist immer noch besser, du als behandelter Arzt weißt davon und dass du jetzt da dich auf die diagnostische Suche begeben musst, weil irgendwelche Werte nicht stimmen, obwohl der Patient eigentlich genau weiß, woher der Wert kommt. Ne? Ja, spannend. Also mich betrifft ja das Thema Doping auf mehreren Ebenen. Ich bin ja Betreuer im Leistungssport bei den Oberwart Gunners, Bundesliga Basketballverein bei uns in Oberwart. Und ja, musst dort jedes Jahr für die NADA so eine Prüfung machen, einen Online-Fragebogen ausfüllen und so ein Wissenscheck quasi. Das ist so ein Lizenzkriterium. Also als Betreuer musst du das in Österreich jedes Jahr machen. Das heißt, man muss sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigen, damit man weiß, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wo muss man vielleicht ein bisschen aufpassen. Ja, dann bin ich aktiver Athlet. Da muss ich das Ganze nochmal machen. Nochmal Online-Lizenzprüfung ablegen als Athlet. Und da begegnen wir eben auch selbst Doping-Tests. Also ich bin in meiner bisher 9-jährigen Kraft-Dreikampf-Karriere 2-mal getestet worden. Ist auch eine ganz spannende Situation, wenn man das dann so hautnah miterlebt. Ja, und der dritte Punkt, ich habe das Kraftkollektiv, also bin Fitnessstudio-Besitzer und da sind solche Dinge halt auch Thema, wobei ich sagen muss, dass das bei uns im Gym relativ wenig ein Thema ist. Wo ich es schon ein bisschen mitkriege, ist einfach, dass ich aktuell sehe, wie häufig sie vor allem junge Personen, hauptsächlich männlich, mit dem Thema beschäftigen und vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gedanken spielen. Muss aber auch sagen, dass an mich da relativ selten herangetreten wird bei der Thematik, weil meine Einstellung zu dem Ganzen eigentlich bekannt ist. Also ich würde selber nie sowas nehmen. Aus 2 Gründen. Erstens dieser Fairness-Gedanke, das zählt für mich schon noch. Und zweitens auch der gesundheitliche Aspekt. Wie gesagt, der Nutzen steht da dem Risiko auf jeden Fall nicht übergeordnet. Deswegen von mir weiß jeder Bescheid. Deswegen kommen da relativ selten Leute zu mir, aber ich kriege natürlich über ein paar Ecken dann manchmal was mit, wer so bisschen mit dem Gedanken spielt manchmal oder ja, hin und wieder weiß man, wer vielleicht was nimmt. Ja,
ja, da ist ja vielleicht als aktiver Sportler ganz interessant, dass nicht jede Medikamenteneinnahme jetzt per se Doping ist. Also es gibt ja auch Ausnahmeregelungen. Ich glaube, ganz bekannt ist hier Alex Zverev, der Tennisspieler, der ja Typ-1-Diabetiker ist und eine Ausnahmegenehmigung dafür hat, dass er sich Insulin spritzen muss. Da muss man sich als aktiver Sportler oder Sportlerin halt sehr gut informieren, was steht auf der Dopingliste, was darf ich nehmen ohne Ausnahmegenehmigung und wo bekomme ich diese Genehmigung her, was muss ich dafür alles erfüllen und wie muss ich das dann nachweisen und vorzeigen können.
Genau, ja, mit dem Thema habe ich mich auch jetzt selbst eben genauer beschäftigen müssen, weil ich jetzt ab 2025 im Nationalkader Kraft-Dreikampf M1, also bei die Altherren quasi, bin und diesen Regelungen halt allen unterliege. Und ja, so wie du gesagt hast, man muss da schon eigentlich sehr gut drüber nachdenken. Auch schon, wenn man beim Kopfweh jetzt irgendwas nehmen will, muss man schon vorher mit der App checken, steht das eh nicht auf der Verbotsliste. Dann gibt es bestimmte Dinge, die sind nur im Wettkampf verboten, manche sind generell verboten. Also da muss man sich schon sehr genau mit der Thematik auseinandersetzen. Und ja, für bestimmte Dinge braucht man dann immer Ausnahmegenehmigungen. Also jede Kochsalzlösung, die man da irgendwo mit einem Vitamin C vielleicht einmal kriegt in der Grippephase oder was auch immer, so als Nichtsportler komplett ohne zu überlegen, kann man das machen. Als Sportler braucht man für sowas schon zum Beispiel eine Ausnahmegenehmigung. Also das ist schon sehr einschneidend so ins normale Leben. Ja, und ich bin jetzt weit davon entfernt, da mit dem Sport, den ich mache, irgendwie Geld zu verdienen oder sonst irgendwas. Sondern es geht mir eigentlich nur um den Spaß und um das Battle mit mir selbst stärker zu werden. Und trotzdem unterliege ich diesen Richtlinien. Aber auf der anderen Seite sehe ich das schon auch so, dass mir diese Regelungen halt auch das ermöglichen, an fairen Wettkämpfen teilzunehmen. Also es gibt beim Kraft-3-Kampf unterschiedlichste Verbände und der Verband, wo ich mitmache, einer der größten oder der größte bei uns in Europa auf jeden Fall, unterliegt eben diesen Doping-Richtlinien. Es gibt auch andere Verbände, die machen das nicht. Also da könnte man auch dopen und es gibt einfach keine Tests. Das gibt es auch beim Bodybuilding zum Beispiel. Naturalverbände, die eben Dopingproben durchführen und andere Verbände, die eben sagen, na, uns ist das wurscht, tut's was willst, so auf die Art.
Ja, wurscht oder zu teuer, ne? Das ist natürlich auch ein Riesenaufwand, das mit den ganzen Laboren und so weiter, ja, und die Kontrollen durchzuführen. Also da spielt auch Geld immer auch eine Rolle, ne?
Ja, absolut. Es ist ein Teil der Jahresgebühr, die wir da zahlen, wird eben dezidiert für Dopingproben verwendet. Also die zahlen wir eigentlich auch selber. So ein bisschen um die Ecke. Natürlich gibt es auch Sponsoring für den Verband und so weiter und so fort. Aber ja, ich finde das wichtig, ich finde das gut, dass da getestet wird. Ich finde es nur schade oft in der Kommunikation, weil ich habe das bei meiner ersten Dopingprobe, habe ich dann den Kontrolleur eben gefragt, ja, wann kriegen wir da Bescheid? Oder wie schaut das aus? Sagt er, Bescheid kriegt es nur, wenn es positiv ist. Sage ich, das ist kommunikativ, aber nicht sehr schlau, weil ich würde das zum Beispiel auch posten, ja, das kennt man, mit dem kennt man ein bisschen arbeiten am Medial, weil im Endeffekt mit dem System sieht man jetzt immer nur negative News, ja, wenn jemand positiv ist, aber wie viel da geleistet wird, getestet wird und mit negativen Dopingproben würde man, glaube ich, auch die Wahrnehmung ein bisschen verändern und schärfen.
Ja, spannend. Auf jeden Fall das aus einer Sicht zu hören von jemandem, der da jetzt direkt involviert ist, dann würde mich da auch interessieren, wenn wir jetzt bisher nur über Medikamente gesprochen, da muss man ja schon so ein bisschen auch eine, sage ich mal, kriminelle Energie entwickeln, um an Medikamente zu kommen, die man eventuell nicht verschrieben bekommt, also die nicht frei zur Verfügung stehen. Aber es gibt ja auch Supplemente, Proteinpulver, Kreatin, sage ich mal, Mineralstoffe, die man zur Unterstützung einnehmen kann, gerade wenn man auf einem Niveau arbeitet, wie du jetzt in Richtung Leistungssport. Wie und wo achtest du da drauf? Weil da bestehen ja auch Gefahren von Verunreinigungen und dann wäre man ja bei dem Thema, dass man unwissentlich und aus Versehen dann eventuell doch die Rückmeldung bekommt, dass man einen positiven Dopingtest hat.
Ja, genau. Das ist ein ganz spannender Punkt. Im Sport, in Bezug auf Doping, gibt's so ein bisschen eine Beweislastumkehr. Also wenn man einen positiven Dopingbefund hat, dann ist nicht die Anti-Doping-Organisation quasi in der Pflicht, dieses Verschulden oder den Vorsatz nachzuweisen, sondern du müsstest nachweisen, dass da eben irgendwie anders diese Verunreinigung entstanden ist und das quasi nicht dein Verschulden war. Das heißt, das ist schon mal ganz ein deutlicher Unterschied zum Strafrecht. Also da gibt es mehr oder weniger dann keine Unschuldsvermutung mehr. Dem Ganzen kann man vorgreifen oder das Thema schon ein bisschen im Vorfeld verhindern, dass sowas überhaupt aufkommen kann, wenn man bei den Supplements zum Beispiel darauf achtet, dass man Produkte benutzt, die auf der Kölner Liste stehen. Die Kölner Liste ist eine Liste, wo Supplemente aufgelistet sind, die dezidiert keine Verunreinigungen enthalten, keine verbotenen Substanzen enthalten. Ja, ist auch mit deutlich viel Investition verbunden für die Unternehmen. Da werden dann Chargennummern oder Proben von Chargen eingeschickt und dann wird quasi von dieser Kölner Liste das Siegel gegeben, dass das eben sauber ist. Und ja, das kostet alles ein Geld. Wie du schon gesagt hast, diese ganzen Laborgeschichten sind immer sehr teuer. Ja, das leisten sich halt die wenigsten Unternehmen. Das heißt nicht, dass alle Substanzen, die dort nicht draufstehen, automatisch verunreinigt sind oder irgendwelche verbotenen Substanzen enthalten. Nur kann man eben mit den Produkten, die auf dieser Liste stehen, auf Nummer sicher gehen und sagen, hey, das habe ich genommen, das steht dort drauf, hundertprozentig safe.
Ja, das hätte ich jetzt auch empfohlen, sich mal mit der Kölner Liste auseinanderzusetzen. Wer da Interesse an generell an diesem Thema hat, Doping und Dopingkontrollen und Labortests und so weiter, da ist in Köln das Institut schon ein Vorreiter, da kann man sich ein bisschen reinlesen. Da gibt es auch spannende Geschichten aus der Vergangenheit, wie die Dopingkontrolleure ja immer so ein bisschen dopenden Athleten, denen so ein bisschen hinterherjagen. Also wer da Bock drauf hat, das ist spannend, was in Köln zu dem Thema sich entwickelt hat über die letzten, ja, so 50, 60, 70 Jahre sind das bestimmt schon, wo wir Kölner, wo das Institut in Köln da aktiv ist.
Ja genau, nicht nur für den Karneval bekannt, die Kölner, sondern auch für die Doping-Geschichten. Schlagen wir jetzt den Bogen wieder so ein bisschen zur Gesellschaft, weil wir haben jetzt, oder dort, wo es einleuchtend ist, den Breitensport, das betrifft natürlich die Gesellschaft. Wir haben auch gesagt, okay, es gibt so von den Auflagen her schon deutliche Unterschiede, was jetzt Sport und abseits des Sports anbelangt. Mein Gedankengang oder mein Gefühl, ich habe mich sehr mit dem Doping-Thema beschäftigt, weil es mich einfach extrem interessiert, wie ist das entstanden, wo kommt das her, was gibt es da alles. Dann stolpere ich immer wieder in meinen Kopf über so einen Gedanken, wo aufpoppt. Eigentlich dieser leistungsoptimierende Gedanke, ja, das ist ja nicht nur im Sport, sondern unsere ganze Gesellschaft basiert eigentlich drauf. Alles muss mehr werden, alles muss schneller, stärker, weiter werden. Und auch da werden ja in anderen Bereichen Substanzen eingesetzt, um Leistung zu optimieren. Ja, sei es jetzt der Künstler, der psychoaktive Substanzen verwendet, um kreativer zu sein in seinem Schaffensprozess, oder es hat Börsenbroker gegeben, denen wurde von der Firma Östrogen-Einnahme vorgeschrieben, weil da Studien gesagt haben, dass dann nicht ganz so aggressiv gearbeitet wird und im Endeffekt bessere Renditen ausschauen. Vielleicht fängt es auch schon beim Kaffee an, ja, zum Wochbleiben oder, ja, weiß ich nicht, fällt dir da noch was anderes ein in der Hinsicht?
Ja, während meiner Studentenzeit war Ritalin oft ein Thema. Das ist natürlich dann auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, wenn der ein oder andere sich Substanzen zuführt, um länger konzentriert zu sein, besser lernen zu können, weil man ja auch im Studium in einer Art Wettbewerb ist. Da gibt es Bestehensquoten und wenn man dann aufgrund dessen quasi da nach hinten rüberfällt, ist man auch gewisserweise betrogen worden. Ne?
Ja, das ist ein super Beispiel, weil oft wird dann bei solchen Dingen gesagt, ja, aber ich schade ja niemanden damit, ja, ich nehme jetzt keiner Preisgeld weg und so weiter und so fort. Aber bei dem konkreten Beispiel, das du jetzt gebracht hast, bei uns in Österreich ist es so, dass die Medizinstudiumsplätze heiß begehrt sind. Ja, und wenn da jetzt jemand bei der Aufnahmeprüfung eben mit so ja, lernfähigkeitssteigernden Substanzen wie dem Ritalin
im arbeitet. Ein bisschen nachhilft. Ja.
Ja. Und dann plötzlich aber einen Studienplatz bekommt gegenüber jemand anderem, der das nicht gemacht hat, dann ist ja das auch dort ja, absolut, hat ja einen Leistungsgedanken und ich nehme ja dann jemanden was weg mit dem. Das ist aber strafrechtlich überhaupt kein Thema. Ja, im Sport wäre das einleuchtend, dass jemand eben was nimmt, dann besser ist als der andere und das unfair ist. Ja, in dem Beispiel wäre das, ja, eigentlich überhaupt kein Thema. Ist in der Wahrnehmung gar nicht so. Ja, es gibt auch so Beispiele von Musikern, zum Beispiel, die im Orchester zum Beispiel für die erste Geige vorspielen, wo Beta-Blocker verwendet werden, ja, um den Herzschlag ein bisschen zu reduzieren, quasi um ruhig zu sein und sauber abliefern zu können. Und auch da geht es ja um erste Geige, ist mehr Kohle.
Ja, genau. Also eigentlich immer, wenn ich Mittel einnehme, die mir eine Leistung ermöglichen, die ich ohne dieses Mittel nicht erbracht hätte, dope ich. Ob es jetzt beim Sport ist oder in anderen Bereichen der Gesellschaft, da kann man gerne mal drüber nachdenken. Was ich noch super spannend finde, ist auch der Gedanke, den Sportler, den hebe ich auf so ein Podest und wenn der einen Fehler macht hinsichtlich Doping, dann wird er verurteilt und geächtet von allen. Der muss aber auch ganz viele Dinge erfüllen und machen und sich an Regeln halten, die er ohne Personen, die in seinem Umfeld dopen, nicht machen müsste. Er muss sich da komplett gläsern zeigen, er muss immer diese Kontrollen machen, der muss sich nackt vor einem Dopingkontrolleur ausziehen und in einen Becher urinieren. Und das sind alles Dinge, die da greift man schon sehr in die Privatsphäre ein. Nur mal um vielleicht so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was so ein Athlet alles über sich ergehen lassen muss, nur weil andere in seinem Sport, sage ich mal, dopen und er ja deswegen quasi das alles machen muss. Der nächste Gedanke ist, der Sportler muss auf alles achten, was er zu sich nimmt. Die Gesellschaft tut das nicht. Wenn wir uns jetzt über den Sportler erheben, dann sagen, der nimmt die ganze Zeit Substanz XY oder der wurde positiv getestet. Und wir in der Gesellschaft ja quasi Substanzen einnehmen, permanent, die auf der Dopingliste stehen, aber vielleicht gar nicht den leistungssteigernden Aspekt damit verfolgen. Trotzdem nehmen wir Dinge ein, die beim Sportler zu einer positiven Dopingprobe führen würden. Von daher finde ich diese übertriebene Ächtung der Sportler, wenn die mal einen positiven Dopingtest haben, schon bedenkenswert. Vor allen Dingen sollte man da dann auch immer noch betrachten, um was geht es denn da? Hat der systematisch gewisse Substanzen eingenommen, die zur Leistungssteigerung führen sollten? Oder hat der mal einen Fehler im Anführungsstrichen im Dopingsystem begangen vergessen, sich eine Ausnahmegenehmigung einzuholen oder sich abzumelden für den Urlaub, sich eine Vitamin-C-Infusion geben lassen, weil er mal krank war oder sowas. Also das würde ich auch immer gerne unterschiedlich betrachten, welche Qualität das Dopen hat.
Ja, da ist die Krux ein bisschen im Detail, weil zum Beispiel bei anabolen Steroiden weiß man, dass einen Vorteil, den man sich durch die Einnahme von anabolen Steroiden verschafft, da weiß man mittlerweile, dass das eigentlich über die ganze sportliche Karriere ein Vorteil bleibt. Und da ist halt dieser Punkt für mich, wo es schwierig wird zu sagen, okay, ja, war jetzt einmal ein Fehler oder ist jetzt einmal erste positive Dopingprobe. Eigentlich, wenn man es jetzt aus dem Aspekt sieht, müsste man eigentlich den Sportler, die Sportlerin komplett sperren, für immer. Weil dieser Leistungsvorteil, den man sich da über, sagen wir jetzt, da adoptiert jetzt jemand über 5 Jahre mit anabolen Steroiden, diese Leistungssteigerung, die ich mir in diesem Zeitraum erdope oder erarbeite, das kann man sagen, wie man will, Mischung aus beiden, bleibt man für die ganze sportliche Karriere. Und das ist halt dann auch immer die Frage, will ich es jetzt fair im Sport, will ich das direkt vergleichbar oder was ist jetzt der Ansatz? Weil aus diesem Gesichtspunkt müssen die sagen, okay, einmal mit anabolen Steroiden gedopt, positiv, Sperre für immer. Das wäre natürlich extrem, ja. Aber der Sport legt sich halt auch generell schon sehr hohe, ja, Richtlinien auf. So wie du auch gesagt hast, dass die in die ganzen anderen Lebensbereiche, wo das reinspielt, ist natürlich schon enorm. Und das wird aber in der Gesellschaft dann oft nicht so gesehen, ja, und oder ja, anders wahrgenommen und anders gewertet. Und das ist ein bisschen so das Problem, das ich habe mit der Thematik. Also das hört sich jetzt vielleicht vieles oder ja, manche Sachen, die wir gesagt haben, hören sich jetzt an, als wären wir dafür, dass man Doping freigibt. Könnte man jetzt so interpretieren, manche Sachen. Dem ist nicht so. Also das ist, glaube ich, überhaupt keine Lösung für das Ganze, weil einfach dann dem Ganzen komplett Tür und Tor zu öffnen, würde es zum Beispiel auch ermöglichen, dass ja im Kindesalter schon losgelegt wird damit, wie es ja in manchen staatlichen Systemen auch schon war, siehe DDR und so weiter. Und da kann man ihm dann nicht sagen, ja, der Sportler, wenn sie es nehmen wollen, sollen sie es nehmen. Weil ein Kind, ein Jugendlicher hat da noch nicht die Reife, solche Entscheidungen zu treffen. Ja, und das wäre in der Hinsicht sehr problematisch. Ja, es gibt eben da viel Dinge, die mit reinspülen. Und ich glaube, aus meiner persönlichen Sicht, also ein Freigeben des Dopings ist nicht die Lösung. Wie siehst du das?
Das sehe ich genauso. Also es ist absolut schützenswert, den Sport vor diesen betrügerischen Netzwerken zu beschützen. Also das und vor allen Dingen auch die Sportler, die ohne Doping ihre Leistungen erbringen wollen und sich in einem fairen Wettkampf messen wollen, die sind zu schützen. Da finde ich, wie du schon gesagt hast, bei den zum Beispiel Kinder oder junge Heranwachsende, aber auch Ältere, die am Scheideweg sind. Ne? Wie frei entscheidet so ein Doper oder eine Doperin wirklich in dem Moment, ich dope ab jetzt? Oder ist das nicht eher ein Konglomerat aus Erfolgsdruck, Fehlinformationen, nicht genug aufgeklärt, Gruppendynamiken? Gruppendynamik, sagen wir zum Beispiel bei der Tour de France, ist ja eine Riesengruppe. Und da gab es Zeiten, wo davon ausgegangen werden kann, dass da 99% gedopt haben. Und wenn du dann der Einzige bist, der nicht dopt, dann bist du da das Einhorn, was hinterherfährt, ne? Und wer hat da noch Interessen dran? Betrügerische Netzwerke, wie eben schon erwähnt, Sponsoren, Unterstützer, aus der eigenen Perspektive als Sportler, eventuell auch meine Familie, die wird mir nicht sagen, nimm doch Doping und sonst kannst du uns nicht ernähren. Aber das Gefühl in mir als Sportler kann sich natürlich schon entwickeln, dass wenn ich jetzt gewisse Leistungen nicht erbringe und kein Geld mehr mit nach Hause bringe, dann habe ich auch ein Problem in meiner Familie oder in meinem sozialen Umfeld. Ne?
Ja, absolut. Da hängen einfach sehr viele Interessen an so einem Leistungssportler dran. Also wenn wir jetzt in dem gesellschaftlichen Kontext noch kurz bleiben oder das Ganze jetzt wieder rüberbringen, ich glaube einfach, weil auf der anderen Seite, man kann jetzt auch nicht sagen, ich teste jetzt alle Studierenden, die sich für einen Medizinplatz beworben haben, auf Ritalin. Ja, also ich kann jetzt nicht, und das
ich
ist ja nicht
gar das, nicht, ob man Ritalin so langfristig nachweisen kann. Müsste ich mich auch mal informieren.
Ja, aber dieses Dopen in der Gesellschaft, von dem wir eben jetzt gesprochen haben, ich will auch nicht, dass da getestet wird. Ja, das ist so schaut das in meinem Kopf nicht aus. Aber ich würde mir wünschen, dass einfach diese Wahrnehmung sich ein bisschen ändert. Ja, dass man denn diese moralische, das Ideal, das man da an den Sport anlegt, ja, dass man selbst vielleicht auch mal ein bisschen reflektiert und nachdenkt, okay, wo bin ich denn vielleicht in so einer Situation, wo ich auch leistungssteigernd arbeite, vielleicht ja, ein bisschen die Wahrnehmung verändern für das ganze Thema, weil es in der Gesellschaft doch präsenter ist, als man so glaubt. Ja. Ja, Fabi, ich habe jetzt da so ein bisschen über mein Konzept drüber geschaut. Wir haben eigentlich so gut wie alles, glaube ich, behandelt und besprochen, was wir uns so vorgenommen haben. Fällt dir noch irgendwas?
Ja, ich finde den Aspekt der Eigenverantwortung oder ja die Verantwortung für das eigene Handeln in Bezug auf andere. Also wie sehr gefährde ich durch mein eigenes Verhalten, wo ich ja das Recht auf Selbstschädigung habe, wie sehr ja, beeinflusse ich dadurch eventuell andere, die dann auch zu einem selbstgefährdenden Verhalten geführt werden. Einfach gesagt, wie wir jetzt ja als Beispiel hatten, ich nehme Ritalin als Student, erbringe dadurch eventuell bessere Leistungen als die um mich herum, halte das auch nicht geheim, teile das mit meinen Kommilitonen und die kommen dann auch auf die Idee, das auch zu nehmen. Also da sollte jeder wirklich mal eigenverantwortlich drüber nachdenken, welche Verhaltensweisen er oder sie nach außen trägt, die dann zu einer Gefährdung meiner Mitmenschen führen kann.
Ja, absolut. Jeder Einzelne von uns hat auf sein Umfeld Einfluss und umgekehrt. Diesen Wirkmechanismus sollte man sich da schon ein bisschen im Kopf behalten. Jetzt als kleines Fazit, vielleicht von meiner Seite nochmal, wie ich eh schon vorher gesagt habe, mich würde es einfach freuen, wenn sich diese Wahrnehmung ein bisschen verändert, der Leistungssport nicht so glorifiziert wird. Also dieses Heroische von den Sportlern, vielleicht die Höhen nicht so hoch und die Tiefen nicht so tief. Ja? Also ich glaube, viel wird einfach überglorifiziert und wenn dann mal jemand stolpert, dann stürzt das so tief und da wird medial und gesellschaftlich hingehackt. Ich glaube, dass man einfach eine gesündere Balance finden sollte bei der ganzen Thematik, was natürlich in der heutigen Zeit, ja, Clickbait und so weiter, verkauft sich halt immer gut, wenn es so Skandale gibt, die man aufmachen kann. Und ja, und wo das jeder Einzelne auf jeden Fall gut drüber nachdenkt, was er seinem eigenen Körper so zuführt, gerade so im Kraftsport, Fitnessbereich, passt es wirklich gut auf, lasst euch nicht eintheatern vor irgendjemanden und ja, es war burgenländisch jetzt, ne? Eintheatern. Das ist gefreut in Köln, gell?
Ich habe es verstanden. Ich war ja längere Zeit bei euch.
Ich werde vielleicht so einen Übersetzer, burgenländisch Übersetzer, bei dieser Folge in den Shownotes verlinken.
Ich glaube, so viele waren es nicht.
Okay, ich bin jetzt zusammengerissen. Ja, gut, jetzt muss ich nochmal ein bisschen in die Spur finden. Ich hoffe, ihr habt aus der Folge was mitnehmen können. Es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Es ist sehr komplex. Wir haben versucht, da den Blickwinkel ein bisschen aus einer anderen Richtung eben drauf zu werfen und hoffen, ihr habt einen Spaß gehabt, uns da dabei zuzuhören. Wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, dann gerne in den Kommentaren auf Spotify oder direkt auf Instagram unter Weights and Coffee oder Fabi, bei dir Instagram ist
Fabian_Altreuter.
Yes, der Arzt eures Vertrauens. Meines Vertrauens auf jeden Fall. Gut, in diesem Sinne werde ich die Folge hier beschließen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen guten Morgen oder gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.